Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Jedes Jahr fließen von unseren Steuergeldern Milliarden in die Taschen von sogenannten NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die jedoch sehr stark mit der Regierung in Verbindung stehen und immer wieder auch Regierungsmitglieder in ihren Reihen haben. Friedrich Merz hatte ja erst eine Anfrage gestellt, wie es um die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, in Kontakt mit der Partei Die Linken und der SPD als auch der Grünen steht. Sodann hatte Lars Klingbeil, der neue Chef der SPD, sofort abgelehnt, die Aufhebung der Koalitionsverhandlungen angedroht, sobald man näher in diese Sache reinschauen sollte. Wir sprechen heute mit Björn Harms, einem absoluten Insider zum Thema der NGO-Komplexe. Er hat erst darüber auch ein Buch geschrieben, das wird ein hochspannendes Interview. Teilt dieses Video, wenn ihr möchtet, dass noch mehr Leute davon erfahren. Ich sage, los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Björn Harms.
Freut mich, Herr Hopf.
Herr Harms, bevor wir gleich starten mit einem ja durchaus äußerst kontroversen als auch brisanten Thema, möchte ich Sie ganz kurz mal unseren Zuschauern vorstellen. Sie haben Geschichte, Politikwissenschaften und Soziologie in Dresden und Berlin studiert. Ab 2017 absolvierten Sie ein journalistisches Volontariat bei einer Wochenzeitung, und zwar der Jungen Freiheit. Mit denen habe ich interessanterweise heute auch Kontakt gehabt und haben zeitgleich eine Ausbildung an der Akademie für Publizistik in Hamburg absolviert. Sie beschäftigen sich schon seit geraumer Zeit mit Texten linker Identitätspolitik und den Auswirkungen der Woken-Ideologie auf den Westen. Das ist auch ein Thema, das wir hier immer wieder besprechen. Seit August 2023 sind Sie als Chef vom Dienst beim Nachrichtenportal News tätig. Im März diesen Jahres haben Sie Ihr Buch Der NGO-Komplex, wie die Politik unser Steuergeld verprasst, veröffentlicht, dessen Inhalt einerseits schockierend ist, aber andererseits auch den Wahnsinn unserer Zeit erklären kann. Unten in der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Buch. Wer das haben möchte, sehr, sehr interessantes Machwerk. Herr Harms, Ende Februar sorgte die Union für Aufsehen, weil sie an die Bundesregierung eine Anfrage mit dem Titel Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen gestellt hat. Das war ja sehr stark in den Medien auch präsent. Es handelt sich um 551 Fragen über sogenannte Non-Government Organizations, also NGOs bzw. Nichtregierungsorganisationen. Prompt folgte ein Aufschrei der besagten Organisation und linker Politiker, dabei auch Lars Klingbeil, der ja direkt gedroht hatte, die Koalitionsverhandlungen zu beenden, sollte man sich quasi näher mit diesem Thema beschäftigen. Meine Frage dabei, was war da damals los? Und dann aber auch weiter darauf eingehend, wie funktionieren solche NGOs eigentlich, wie entstehen sie und was machen die da eigentlich mit unserem Steuergeld?
Ja, vielleicht fangen wir mit der zweiten Frage mal an, um erstmal zu klären, der Begriff Nichtregierungsorganisation, ne? Also definiert sich eigentlich als ein Interessenverbund, der sich aus dem Privaten heraus organisiert, der praktisch ein bestimmtes Anliegen aus der Bürgergesellschaft an die Politik herantragen will. Aber der wichtigste Punkt ist eben, dass diese Nichtregierungsorganisation nicht staatlich angebunden ist. Und das hat sich natürlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten total ins Gegenteil verkehrt. Dieser gesamte NGO-Komplex, über den ich in meinem Buch schreibe, der ist praktisch an den Staat angebunden. Er erhält Millionen bis zu Milliarden an Fördermitteln und dementsprechend kann von Nichtregierungsorganisationen eigentlich gar nicht mehr die Rede sein. Ja? Man muss es klar benennen, dieser ganze Komplex hat eine deutlich linke Schlagseite. Das heißt, es handelt sich im Grunde um linke Lobbygruppen. Man könnte es auch nennen, eine Art zweiten öffentlichen Dienst. Ja, wir haben ja fast schon eine eigene Art von Mittelschicht geschaffen durch dieses gigantische Bürokratenwesen, was da entstanden ist. Und da muss man eben sagen, dass die Funktion dieser ganzen linken Lobbygruppen durch diese staatliche Anbindung natürlich ist, dass diese linke Kultur- und Diskurshegemonie gesichert wird. Und das erklärt eben auch diese Aggressivität, mit der gerade linke Parteien, Politiker wie Lars Klingbeil, aber auch aus den, von den Grünen, wie aggressiv die eben reagieren auf simple Fragen. Und eigentlich ist Fragen stellen ja das Ursächlichste einer Opposition. Und die CDU war zu diesem Zeitpunkt ja noch in der Opposition. Jetzt will sie eine Koalition mit der SPD eingehen.
Und ich meine, ich denke bei dem Thema NGO, Nichtregierungsorganisation, denke ich immer auch an das sogenannte Demokratiefördergesetz von Nancy Faeser, das ja auch exakt das Gegenteil von dem ist, was es vorgibt zu sein. Es sollte Demokratie fördern, aber es schwächt sie ganz massiv, beziehungsweise es stellt Kritik an Staatsangestellten in Frage, beziehungsweise unter Strafe. Sie sagen Nichtregierungsorganisation und dabei ist es mehr oder weniger eine Regierungsorganisation beziehungsweise eine Organisation, die von der Regierung bezahlt wird.
Richtig. Und dieses angesprochene Demokratiefördergesetz sollte ja allein aus diesem Grund entstehen, dass man praktisch die Finanzierung sicherstellt der sogenannten Zivilgesellschaft. Ja, also da waren dann von Summen die Rede von bis zu 500 Millionen Euro im Jahr, die sicher an diese Vereine und Organisationen geliefert werden sollen, an Steuermitteln. Das Demokratiefördergesetz ist zwar nicht durchgekommen, es ist damals am Widerstand der FDP gescheitert, nur hat Frau Paus, die Familienministerin, aber einen ganz einfachen Trick angewandt. Und zwar wurden die Förderjahre ganz einfach ausgeweitet von Bundesprogrammen wie jetzt Demokratie leben. Also das ist ein zentraler Anlaufpunkt dieser Nichtregierungsorganisation, ist ja das Familienministerium. Über das Bundesprogramm Demokratie leben werden 182 Millionen Euro im Jahr verteilt an diese linken Lobbygruppen. Und ursprünglich war diese Förderperiode eben für 4 Jahre gedacht. Und mittlerweile wurde sie ausgeweitet auf 8 Jahre, praktisch per Federstrich. Das heißt, auch wenn eine neue Regierung an die Macht kommt, soll eben sichergestellt sein, dass diese Vereine weiterhin ihre Fördermittel erhalten.
Okay, also man sichert seine Macht auch über den Punkt hinweg, dass man noch selbst an der Regierung tätig ist, um dann wahrscheinlich auch eine, sage ich mal, monetär stark gepolstert zu sein, aus der Opposition heraus dann weiter agieren zu können. Oder sogar, dass es vielleicht gar nicht darum geht, sondern dass man einfach, ich sag mal, gewisse Machtstellen weiterhin besetzen kann. Ist das so richtig interpretiert?
Ja, es ist im Grunde die Finanzierung des eigenen politischen Vorfelds, ne? Also es soll sichergestellt sein, dass eben diese linken Agenten auch weiterhin in die Gesellschaft reindrängen, in der Politik wirkmächtig werden. Und dazu braucht es eben diese Zivilgesellschaft.
Das ist unglaublich. Ich meine, der Fokus hatte ja, Sie hatten es gerade schon angesprochen, vor rund einem Jahr einen Artikel herausgebracht, in dem eine Insiderin aus dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ausgepackt hat. Und in diesem Artikel erzählte sie davon, dass hohe Millionenbeträge an Steuergeldern für Projekte ausgegeben würden, die, wie immer, sich dem Kampf gegen Rechts und der Förderung der Demokratie gewidmet haben. Wir hatten es ja gerade schon gesprochen. Wir merken ja in den letzten Jahren, dass die sogenannten Demokratieförderer genau das Gegenteil von dem machen, was sie eigentlich vorgeben zu tun und wiederum immer die Opposition als die Demokratiefeinde bezeichnen. Also immer die Opposition will die Demokratie abschaffen. Und das Ganze geschah ohne nennenswerte Prüfungen seit 2015. Und seitdem soll das Familienministerium mehr als 1 Milliarde Euro dafür ausgegeben haben. Ich meine, kann man da sagen, dass es da noch mit rechten Dingen zugeht?
Ja, also es ist, wie gesagt, dieses angesprochene Bundesprogramm Demokratie leben, worum es da auch ging. Man muss sich aber auch immer vorstellen, das ist ein Ministerium, aber diese ganzen NGOs haben mittlerweile oder sind angedockt an alle Ministerien. Das heißt auch das Justizministerium, das Auswärtige Amt. Überall werden NGOs und linke Lobbygruppen massiv mit Steuermitteln gefördert. Hier war es jetzt ein Fall in dem besagten Artikel, wo mal eine Insiderin erzählt hat, dass praktisch überhaupt nicht mehr nachvollzogen werden kann, wo diese ganzen Gelder überhaupt versickern. Und das macht es eben so spannend, ne? Und dazu muss man auch wissen, also selbst das Familienministerium hat mal eine Evaluation veröffentlicht, wo sozusagen geprüft werden sollte, naja, macht unser Programm jetzt hier eigentlich Sinn oder macht es keinen Sinn? Und wenn man sich allein schon die Richtlinie, also die Parameter anguckt, was soll es machen? Es soll die Demokratie stärken, es soll Vielfalt gestalten. Das sind natürlich völlig weiche Begriffe, die man mit wissenschaftlichen Methoden gar nicht prüfen kann. Jetzt kommen aber schon die ersten Merkwürdigkeiten. Wer hat diese Evaluation überhaupt veröffentlicht und wer hat die initiiert? Das war das Deutsche Jugendinstitut. Wer fördert das Deutsche Jugendinstitut? Das Familienministerium mit 15 Millionen Euro im Jahr. Das heißt, da ist schon mal gar kein Unabhängigkeitsaspekt gegeben zur Überprüfung dieses Bundesprogramms. Die nächste Merkwürdigkeit: Es sind praktisch 5 Soziologen, die dieses Gutachten erstellt haben. Eine Wissenschaftlerin, Mitglied bei den Grünen, Grünpolitikerin. Auch ziemlich merkwürdig. Wenn man jetzt in diese Evaluation reinguckt und sich fragt, ja, wie wurde jetzt geprüft, macht unser Programm Sinn oder nicht? Dann haben sie einfach praktisch gesagt, wir nehmen jetzt sogenannte externe Akteure und Politiker und befragen die, findet ihr, dass unser Programm Sinn macht? Da wird man natürlich hellhörig, ja, welche Politiker sollen das denn sein? Die Antworten der Politiker waren nämlich in der Evaluation, es macht Sinn, es ist gut, es stärkt die Demokratie. Dann habe ich natürlich sofort nachgefragt, ja, wer waren denn jetzt eure Politiker, die ihr hier befragt habt? Und es macht ja einen gewichtigen Unterschied, ob ich jetzt jemanden von den Grünen oder der SPD frage. Die Parteien wollen natürlich, Stichwort Demokratiefördergesetz, eine Ausweitung dieser Fördermaßnahmen. Oder ob ich jetzt jemanden von der AfD frage. Bis heute wird da gemauert, wird nicht verraten, wer diese Politiker sind. Und in dem Sinne ist natürlich völlig unwissenschaftlich und eine Pseudo-Untersuchung, wenn man sagt, ja, es funktioniert alles gut, aber überhaupt nicht veröffentlicht, mit wem man denn darüber gesprochen hat, ob es gut läuft oder nicht.
Ja, natürlich. Und Herr Harms, jetzt stelle ich mal so eine ganz simple Frage. Also Sie kennen das ja sicher, Bewertungen im Internet. Ja, einer sagt zum Beispiel hier, ich bin total zufrieden mit diesem Produkt. Und das sagt Stefan L. Ja? Wenn diese Politiker nicht benannt werden, wer weiß denn dann überhaupt, ob diese Aussagen überhaupt völlig irrelevant, von wem sie denn scheinbar getroffen wurden, ob die überhaupt getroffen wurden. Die hätte ja, ich kann ja sämtliche Aussagen nachher nachmachen und sobald einer fragt und sagt, wer hat die getroffen, sage ich nicht.
Stimme ich komplett überein. Die Ausrede, die dann genutzt wurde, waren datenschutzrechtliche Gründe. Also man könne es nicht verraten, weil man damit zu viel preisgeben würde. Ist natürlich kompletter Aha. Blödsinn. Also es sind Pseudo-Untersuchungen, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen. Man weiß überhaupt nicht mehr, wo dieses Geld versickert. Auch bei diesen Bundesprogrammen gibt es dann praktisch sogenannte Partnerschaften für Demokratie, die es in jeder größeren Stadt in Deutschland gibt. Da gibt es dann lokale Bündnisse, die erstmal die Fördermittel einstreichen und dann verteilen können. Und am Endeffekt ist es schwierig herauszubekommen, wer überhaupt die Letztempfänger sind. Da werden dann zum Teil irgendwelche Antifa-Festivals gefördert. Also es ist sehr, sehr undurchsichtig, was überhaupt mit dem Geld der Steuerzahler da passiert.
Und nicht jeder Steuerzahler wäre einverstanden, dass beispielsweise Elemente aus dem Linksextremismus, die extrem gewaltbereit sind, mit den eigenen Steuergeldern gefördert werden. Also das ist, je tiefer man da reinschaut, desto größere Abgründe tun sich auf. Meine nächste Frage wäre, wie konnte sowas überhaupt etabliert werden? Ist das eine Erscheinung erst der letzten Jahre mit dem Aufkommen und dem Erstarken auch linker Parteien oder wie haben die sich festgesetzt?
In der Politikwissenschaft würde man immer von so Fahrtabhängigkeiten sprechen. Das heißt, es gibt immer bestimmte Ereignisse, die diesen ganzen NGO-Komplex verstetigt haben, die dazu geführt haben, dass er weiter angedockt hat an die Politik. Und in meinem Buch nenne ich da ein paar Beispiele. Eines zum Beispiel ist der sogenannte Aufstand der Anständigen. Da werden sich wahrscheinlich nur noch die älteren Zuschauer dran erinnern, im Jahr 2000. Was ist damals passiert? Es gab einen Anschlag auf eine Synagoge in Düsseldorf. Und unmittelbar nach dem Anschlag haben sich ziemlich viele Medien festgelegt, das können ja im Grunde eigentlich nur rechtsextreme Täter gewesen sein. Im Nachhinein allerdings hat sich herausgestellt, es waren ein Marokkaner und ein Palästinenser, die aus antisemitischen Gründen gehandelt haben, diese Molotow-Cocktails geworfen haben. Aber da war praktisch schon so eine ganze Maschinerie im Laufen. Und der damalige Kanzler Gerhard Schröder hat eben den Aufstand der Anständigen ausgerufen, den Kampf gegen rechts gefordert. Und im Zuge dessen ist schon ein Jahr später das erste dieser Förderprogramme, über die wir schon gesprochen haben, im Familienministerium entstanden. Und über diese Förderprogramme haben praktisch immer mehr NGOs angedockt an die Politik, sind an die Fördertöpfe rangekommen. Und das hat sich praktisch immer weiter ausgeweitet. Wir haben auch andere Fälle, es sind halt immer dramatische Fälle, zum Beispiel die schrecklichen Attentate von Halle und Hanau 2019 und 2020. Auch unmittelbar danach kamen dann wieder die Rufe auf, wir müssen mehr machen im Kampf gegen rechts. Und das hieß eben, einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus aufsetzen. Dort eingeladen wurden wieder ganz viele verschiedenste Akteure aus dem Bereich Zivilgesellschaft, also vor allen Dingen linke Lobbygruppen, die in den Voranhörungen daran auch teilnehmen konnten und klar machen, was wir brauchen, ist mehr Geld. Anders lässt sich dieser Kampf gegen rechts nicht bewerkstelligen. Im Endeffekt wurde dann ein Maßnahmenprogramm beschlossen und die Bundesregierung versprach, 1 Milliarde Euro im Kampf gegen rechts in den nächsten Jahren zu verteilen. Ja, das war 2020. Und also es haben praktisch dramatische Ereignisse immer wieder dazu geführt, dass es zu so einer Verstetigung dieses Komplexes kam und dass das immer mehr an die Politik herangerückt ist.
Ich verstehe, okay. Und je mehr Geld dafür ausgegeben wurde, desto attraktiver war es wahrscheinlich auch für weitere Gruppen, sich dem anzuschließen, weil man gemerkt hat, hier ist ein Trog, der gibt quasi immer weiter. Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Anschläge hinnehmen müssen. Dabei waren aber komischerweise keine rechtsradikalen Anschläge dabei, sondern eben viele, die von ähnlichen Tätern ausgeführt wurden, wie eben von Ihnen erwähnt, beispielsweise Magdeburg, München, Aschaffenburg. Beinahe oder aktuell kann man fast seine Uhr danach stellen, wann der Aufruf einer Demo gegen rechts direkt danach startet. Es ist für viele Leute aus der Bevölkerung sehr befremdlich gewesen. Die haben immer gesagt, das kann doch nicht sein. Wie kann denn die allererste Reaktion sein, wenn die Bevölkerung, Menschen aus der Bevölkerung, teilweise Kinder, sterben durch furchtbare Geschehnisse, umkommen, dass man sofort sagt, Demo gegen rechts, Demo gegen rechts. Ist das eine sich selbst aus der Mitte der Gesellschaft formende Bewegung und Reaktion auf solche Sachen oder stecken da auch NGOs dahinter?
Na, da kann man zwei Bereiche, würde ich sagen, trennen voneinander. Das eine ist natürlich, dass diese ganzen Demos gegen rechts maßgeblich aus diesem NGO-Komplex getragen werden. Und ganz einfach deshalb, weil Geld eben auch Zeit bedeutet. Das heißt, diese Leute, die voll finanziert werden vom Staat, die können eben auch Vollzeitaktivismus betreiben. Mhm. Ja, also Liberale und Konservative haben eben nicht die Zeit, sich um solche Dinge zu kümmern. Das heißt, es sind extrem viele Lobbygruppen, die eben da auch maßgeblich an diesen Demos mit beteiligt sind. Allerdings würde ich niemals sagen, dass diese Demos jetzt vom Staat finanziert werden wurden oder praktisch die Leute bezahlt werden, um an diesen Demos teilzunehmen, sondern sie sind eben angetrieben durch diesen NGO-Komplex, durch die Medien, durch die Politik, die ihn ja auch immer wieder verklickert. Wir stehen hier praktisch kurz vor einem neuen 1933. Also das ist ja natürlich eine totale Verharmlosung des Nationalsozialismus, aber wir leben mittlerweile in so einer Art von Massenpsychose. Also man hat es auch damals nach der Korrektivberichterstattung gemerkt. Also die Leute glauben ja auch daran. Ja, es ist nicht so, dass sie jetzt jemand ihnen 50 Euro in die Hand drücken muss, damit sie da auf die Straße gehen, sondern sie machen das intrinsisch aus sich heraus, angetrieben eben durch diese zivilgesellschaftlichen Organisationen auch. Aber es ist eben so eine Art Massenpsychose, nenne ich es immer. Und man merkt, also leider Gottes, wir leben in einer total gespaltenen Gesellschaft, wo die Menschen eben auch in verschiedenen Wahrheitssystemen leben. Und die Frage ist, ob man die hier halt überhaupt noch aneinander bekommt und zusammenbekommt, ne?
Ja, definitiv. Ich denke, das ist aber nicht nur ein deutsches Phänomen und man sieht das auch in den USA oder hat das jetzt gesehen, bei und seit der letzten Wahl. Da gibt es die einen, die sagen, das ist ganz hervorragend, was der Trump da umsetzt und für die anderen ist es der Weltuntergang. Ja. Also somit müssen die ja die Realität auch unterschiedlich wahrnehmen. Jetzt beschreiben Sie in Ihrem Buch auch das Geschäftsmodell der Asylindustrie, in der Lobbyisten immer wieder für offene Grenzen werben und sich eine regelrechte Anti-Abschiebelobby entwickelt hat. Das heißt, wenn mal selbst absolute Schwerverbrecher, Mörder, Vergewaltiger, wenn die abgeschoben werden sollen, dann gibt es da Leute, die sich mit aller Kraft dagegen auflehnen, dass auch nur irgendetwas anderes gemacht wird. Und wenn man sich das mal anschaut, dass in den letzten 10 Jahren, trotz der ganzen Dinge, die passiert sind, es keine nennenswerte Kursänderung gibt, können Sie kurz mal die Strukturen beschreiben, warum das so ist und ist da eine Industrie wirklich dahinter, die versucht zu verhindern, dass sich hier irgendwas verändert?
Ja, also es ist natürlich so, dass an dieser ganzen Migrationskrise seit 2015 ein Haufen Leute sehr viel Geld verdient hat. Und es ist eben ein zentrales Dogma, was diese Zivilgesellschaft antreibt, was Sie jetzt auch genannt haben schon, dieses Bleiberecht für alle. Jeder, der es irgendwie nach Deutschland schafft, der muss eben auch hier bleiben. Wir schaffen praktisch diese grenzenlose Welt, diese Utopie, die praktisch dahinter steht. Und endet dann praktisch in solchen Sachen, dass einerseits extrem viele Hoteliers plötzlich sehr gutes Geld verdienen können. Es gibt große, riesige Immobilienkonzerne, die ihren Steuersitz in Luxemburg haben, in Berlin beispielsweise, Aroundtown, die mal eben für 143 Millionen Euro für 10 Jahre ein Gebäude als Asylunterkunft an das Land Berlin vermieten und sich damit eben eine goldene Nase verdienen. Und dann wiederum gibt es Vereine, die Integrationskurse anbieten, ja, private Träger, die dann wiederum Geld vom Staat erhalten. Es gibt Flüchtlingsräte, die praktisch da mithelfen, das Bezahlkartensystem bei Asylbewerbern zu umgehen. Da gab es auch schon Recherchen zu. Oder wir können beispielsweise an das Thema Seenotrettung denken, die sogenannte Seenotrettung, wo mittlerweile auch der Staat mit involviert ist, NGOs mit Geldern auszustatten, die praktisch vor der im Mittelmeer, vor der Küste Nordafrikas warten, Migranten auflesen und nach Europa bringen. Alles in diesem humanitären Kleid praktisch verpackt. Und es ist eben diese grenzenlose Welt, die geschaffen werden soll, in der praktisch auch kein Platz mehr ist für Grenzen oder Nation, die Idee der Nation. Das ist eben schon völlig abgeschafft worden. Ja,
ja, ich erinnere an das Zitat Angela Merkels damals. Volk ist, wer hier lebt. Also sprich, sobald ich da bin, dann gehöre ich auch dazu. Und diese Denkweise, die ist ja nicht von ihr geschaffen worden, sondern die wird ja einfach immer weitergetragen. Wenn wir uns jetzt aber mal dem Thema NGO-Förderung nochmal zuwenden. Es kommen ja auch immer mehr Fälle zutage, in denen Spitzenpolitiker ihnen nahestehenden Personen mit guten Posten versorgen. Ich denke da beispielsweise, ich meine der Kreichen, wenn ich das richtig ausspreche, im Kontakt mit Robert Habeck. Sie versorgen also treue Mitarbeiter, so würde ich das beschreiben, mit die dann quasi mit Beförderungen belohnt werden oder in Posten hineingesetzt werden. Gibt es da keine Kontrollinstanz, also eine äußere Kontrollinstanz, die einfach mal sagt, okay, wir überprüfen diese Situation jetzt mal, nee, das ist hier zu eng, also die sind sich zu sehr verbandelt, sowas kann nicht funktionieren oder sowas darf nicht passieren?
Ja, offenbar nicht. Also der Fall Greichen hat natürlich wahnsinnig die Runde gemacht. Das war ja nicht nur Herr Greichen, sondern die ganze Familie, die da praktisch auch Verena Greichen, die jetzt Chefin vom BUND geworden ist, also auch eine bekannte Umweltlobbygruppe. In jüngster Zeit gab es beispielsweise auch einen interessanten Fall aus dem angesprochenen Familienministerium. Da gab es den Sprecher von Lisa Paus, der Herr Farhad Dilmergani, musste ich mir mal aufschreiben den Namen, bevor ich ihn falsch ausspreche, der jetzt einen Posten zugeschoben bekommen hat in der deutschen Botschaft in Paris. Da wurde praktisch ein Amt für ihn geschaffen. Er ist jetzt Familienreferent dort mit einer gemütlichen B6-Besoldung. Das heißt über 11.000 Euro im Monat. Und der ist eine interessante Figur, weil er praktisch aus diesem NGO-Komplex auch stammt, angebandelt hat an die Politik, der schon beispielsweise 2017 gefreut hat, sich auf einem SPD-Parteitag, dass in Frankfurt es mittlerweile 50% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben. Also praktisch die Freude daran auch, dass das Deutsche zur Minderheit in bestimmten Gebieten werden. Und dieses Vielfaltsdogma immer wieder vorangetrieben hat. Ja? Und solche Leute werden eben mit Versorgungsposten ausgestattet. Und eine Kontrollinstanz gibt es nicht, weil man auch eben diesen gedanklichen Schritt nicht macht. Wenn wir jetzt beispielsweise an Lobbyarbeit denken, dann denken wir immer, haben wir immer sofort den Banker im Hinterkopf, der Lobbyarbeit betreibt, Industrieverbände, die irgendwie versuchen heranzukommen. Aber auf diesem gesellschaftspolitischen Feld, diese ganzen NGOs, die da angedockt haben, da haben wir dieses Wort Lobbyarbeit eigentlich gar nicht im Kopf. Dabei betreiben diese Leute klassische Lobbyarbeit. Ich nenne das auch immer eine Art Seismograph des Kommenden, weil man schon absehen konnte an den Veröffentlichungen von diesen Vereinen, Organisationen, was praktisch in 4, 5 Jahren passiert politisch. Ja? Solche Dinge wie das Selbstbestimmungsgesetz, dass man jetzt einmal im Jahr sein Geschlecht ändern kann, die fallen nicht vom Himmel, sondern sie sind eben auch ein Produkt konsequenter Lobbyarbeit aus diesem Bereich. Oder nehmen wir auch die Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts, dass praktisch mittlerweile in bestimmten Umständen schon nach 3 Jahren einem der deutsche Pass geschenkt werden kann. Das sind Sachen, die schon immer gefordert wurden von diesen linken Lobbygruppen und die dann praktisch Jahre später umgesetzt wurden. Und das ist eben das Interessante, dass man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, das ist auch Lobbyarbeit, was die betreiben. Lobbyarbeit heißt nicht nur, der dunkle Banker kommt um die Ecke und geheimniskrämerisch und versucht Einfluss zu nehmen auf die Gesetzgebung.
also es sind schon heftige Themen, wenn man sich da vorstellt. Wir haben Rekordsteuereinnahmen seit vielen Jahren. Jetzt wird darüber gesprochen, dass die Steuern direkt gleich wieder angehoben werden, weil es hinten und vorne nicht reicht. Und gleichzeitig versorgen sich diese Leute mit Posten. Jetzt gibt es ja, wenn wir mal über den großen Teich blicken, das sogenannte Doge-Ministerium, angeführt von Elon Musk, eingeführt in der Trump-Regierung, und den Spruch auch von Donald Trump, den er in allen beiden Wahlkämpfen benutzt hat, drain the swamp, also den Sumpf auszutrocknen. Jetzt möchte ich Sie mal fragen, Herr Harms, was denken Sie, wenn Sie jetzt die Allmacht hätten, was könnte man direkt tun, um diesen Sumpf der NGOs in Deutschland auszutrocknen?
Ja, es gibt von der allgemeinen Herangehensweise natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir wollen, dass dieses ganze Konstrukt der Sumpf trockengelegt wird. Die andere wäre natürlich auch für Liberale und Konservative zu sagen, hey, wir wollen auch einen Teil des Kuchens. Ich würde immer die erste Variante präferieren. Es ist nicht Aufgabe des Staates, private Organisationen mit Millionen und Milliarden Steuergeld auszustatten, sondern er muss die Grundrechte wahren, er muss Sicherheit und Ordnung schaffen. Das ist die primäre Aufgabe des Staates, nicht solche Dinge. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir eine Art Doge-Programm in der Hinsicht in Deutschland haben würden. Was allerdings fehlt, ist natürlich der komplette politische Wille dazu. Ja. Mein Ziel ist es, mit dem Buch natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber gerade von konservativer Seite wurde jahrelang verschlafen, was da eigentlich passiert. Man hat überhaupt nicht wahrgenommen, was sich da eigentlich im Rücken entwickelt. Ja? Weil gerade auch aus der Union hieß es dann immer, wenn es um solche Koalitionsverhandlungen geht, ja, also wir machen dann die wichtigen Themen, Finanzministerium, Innenministerium, ihr kriegt dann dieses Familienministerium, was da passiert, ja, also ist jetzt auch wahrscheinlich nicht so wichtig. Und man hat völlig verschlafen, dass darüber eben diese kulturelle Hegemonie geschaffen wird, indem diese ganzen Lobbygruppen da andocken und massiv Steuermittel erhalten. Und dieser schläfrige Aspekt von konservativer und rechter Seite, der muss durchbrochen werden, dass man erstmal merkt, was da überhaupt passiert. Und dann muss eben der politische Wille da sein, auch mit dem Rotschiff durchzugehen. Was brauchen wir nicht? Und diesen gigantischen Bürokratieapparat abzuschaffen. Denn die erste Regel eines Bürokraten ist ja natürlich, seinen eigenen Posten wird er niemals abschaffen. Also Dinge wie einen institutionellen Rassismus, das wird es immer geben. Die werden niemals sagen, wir haben das Problem gelöst. Ja? Und deswegen muss man von außen daran und wie Sie es gesagt haben, man muss den Sumpf trockenlegen. Da führt kein Weg dran vorbei.
Ja, also denn wenn ich sehe, dass man sagt, okay, man will auch ein Stück vom Kuchen abhaben, auch diese Psychologie verstehe ich natürlich, gerade unter Politikern, denn am Ende des Tages wollen sie alle ein Stück des Kuchens haben, dann wird der Komplex ja einfach nur noch größer. Dann sagt man quasi, wir besetzen jetzt diese Themenfelder und ihr besetzt diese Themenfelder. Hauptsache, bei jedem fließt noch weiter das Geld. Also ich sehe da auch keinen anderen Weg. Ich bin da aber auch nicht sonderlich optimistisch. Denn wer bitte solle sowas machen, wenn sie alle daran beteiligt sind, mehr oder weniger? Auf jeden Fall hochspannendes Thema. Herzlichen Dank an Sie, Herr Harms. Der NGO-Komplex, wie die Politik unser Steuergeld verpasst. Und in der Videobeschreibung könnt ihr jetzt auf das Buch zugreifen. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Vielen Dank fürs Gespräch, hat mich sehr gefreut.